Da sind wir wieder. Grüß Gottle und herzlich willkommen in die Welt aus unserem Podcast-Studio. Heute mal wieder in Gerlingen. Wir können auch heute nicht die konkrete Folgennummer benennen, da wir mit dem Aufnahmedatum noch nicht genau zurande gekommen sind. Wir wissen aber nur eines. Heute ist Dienstag, der 26. Dezember. Wir sind in unserem Podcast-Studio und alles rund um uns ist leer und ist zu Hause und feiert. Aber ich bin nicht allein. Wir, das sind auch heute wieder der Pascal.
Die Heike.
Und der Dani.
Ja, und auch heute haben wir wieder eine Sensation. Also wirklich was Spannendes. Jemand Spannendes da. Auch wieder eine Premiere. Unser Gast hat sowohl Vergangenheit beim VfB als auch einen engen Bezug zum Frauenfußball. Er ist Profitrainer. Er ist Bundesliga-Trainer und aktuell verantwortlicher Chefcoach der Frauen des Bundesligisten in Leipzig. Ihr merkt schon, das Wort kommt mir ein bisschen schwer über die Lippen. Aber umso herzlicher das Willkommen bei uns an Shaban Uzun.
Ja, danke für die nette Begrüßung und die warmen Worte zum Einstieg und für die Einladung natürlich. Ich freue mich, hier heute da zu sein und bin gespannt, in welche Richtung unser Gespräch gehen wird.
Nur in die Beste.
Davon gehe ich aus.
Ja, vielen Dank, wie gesagt, dass du bei uns bist und wir haben uns ja alle ein bisschen vorbereitet. Die Heike hat sich nicht ganz so vorbereiten müssen, weil sie sich sehr gut auskennt. Ihr seid quasi aufgewachsen fast. Ja. Also die Heike ein bisschen früher als du.
Und, ein bisschen.
Aber ich habe mich vorbereitet und was ich sagen muss, da ist mir echt ein riesiger Blumenstrauß an Dingen gewahr geworden, was du alles gemacht hast, wo du dich alles hinbewegt hast, wo du überall reingeschnuppert hast. Und deshalb freue ich mich wirklich jetzt auf die Aufnahme. Aber wir beginnen immer ganz am Anfang. Nimm uns mal mit, wo ist der kleine Shaban aufgewachsen, wie ist er aufgewachsen und wie war das da so?
Ja, ist schon jetzt mittlerweile 36 Jahre her, die Geburt in Tübingen auf die Welt gekommen, als ein Drilling. Ich denke, das ist jetzt auch etwas, was nicht so alltäglich ist. Ja. Und ja, wir sind als Frühchen auf die Welt gekommen, 3 Monate früher als geplant. Ja, bedeutet, die ersten Wochen meines Lebens habe ich im Brutkasten verbracht.
Okay.
Und ja, bis es dann irgendwann nach ein paar Wochen nach Hause ging, nach Ergenzing und dort dann gemeinsam mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, ja, klassisch Dorfleben mäßig groß geworden, wie sich das dann auch gehört. Dann ja, Kindergarten, Schule und irgendwann kommt man dann zum Fußball. Da gab es dann keinen Weg drumherum. Anderes Programm gab es, glaube ich, gar nicht so viel, außer Musikverein und Leichtathletik. Und ja, TuS Ergenzing, mein Heimatverein, ist auch bekannt, zumindest damals gewesen, für die gute Jugendarbeit. Und so hat das alles dann auch im Fußball seinen Lauf genommen.
Okay, gehen wir nochmal ins Privatleben. Du bist Drilling. Ja. Ihr seid
drei.
Drei. Cool. Danke, Heike. Heike, ich bin immer wieder begeistert.
Auch hätte ich dazu sagen müssen, sorry.
Ja, danke. Ja.
Mit dem Daniel, cool.
Wie war das? Die Heike und ich sind ein gutes Trio oder so. Aha. Der Basler und ich. Genau. Eine Schwester.
Genau.
Und ein Bruder.
Genau.
Genau. Wie seid ihr aufgewachsen? War das cool? War das toll mit zwei Geschwistern oder war das eher so, dass ihr dachtet,
Ich fand's super. Also klar, wenn einem dann der Vergleich fehlt zu, wenn man alleine aufwächst, ist es schwierig irgendwie einzuordnen. Aber ich finde, das war immer was zu Hause los, auch wenn das meine Eltern vielleicht nicht immer ganz so cool fanden. Ist, glaube ich, schon auch schwer mit 3 Kindern auf einmal. Ja. Aber so für uns war es cool natürlich. Du hast Freunde zum Spielen, hast immer jemanden da. Aber natürlich musst du auch dich dann behaupten, ne, gegen deine Geschwister, wenn es um die Spielsachen geht oder
ums Fernsehprogramm.
Fernsehgucken war damals gar nicht so sehr auf dem Programm, aber auch um die Süßigkeiten oder was auch immer. Also, okay. Aber ich finde, jetzt so rückblickend muss ich sagen, glaube ich schon, dass das mich sehr stark auch geprägt hat. Einerseits zu lernen zu teilen, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass man halt eben die Dinge, die man selber hat, halt auch teilt. Aber auch sich zu behaupten in gewissen Momenten. Und ich glaube, dass das einfach ja, rückblickend eine sehr schöne Zeit war, auch wenn man sich nicht an die ganzen Details erinnert. Ja. Aber ich denke, ja, dass das für Kinder schon wichtig ist, dass man Geschwisterchen hat.
Und wie war das jetzt in Ergenzingen? Ergenzingen ist ja jetzt nicht ganz so groß.
Ja.
Seid ihr dann immer als Gang unterwegs gewesen, wo sich alle gefürchtet haben? Oh Gott.
Das haben wir leider nicht gemacht. Wäre cool gewesen, was daraus geworden wäre. Aber ich weiß, das war damals schon eine Sensation so im Dorf, weil das ja einfach so das erste Mal war. Ansonsten haben meine Eltern schon darauf geachtet, das Ganze nicht zu sehr, wie soll ich das jetzt sagen, auch nach außen darzustellen, weil das ja häufig dann so ist, dann sind alle gleich angezogen und die Haare in die gleiche Seite gekämmt und alles. Da haben sie sich bewusst dagegen entschieden und haben dann schon auch versucht, und so war das auch bei uns in der Schule, dass wir in unterschiedlichen Klassen waren.
Ja. Bis von Anfang an?
Ja, also vor allem in der Grundschule, als wir dann aufs Gymnasium gekommen sind, war das dann später in der Oberstufe gar nicht mehr dann trennbar, weil dann kommst du halt zusammen, je nachdem, welche Kurse du belegst. Aber bis dahin war es meinen Eltern einfach sehr wichtig, dass wir da nicht nur untereinander abhängen und alle gemeinsam, sondern dass wir da auch andere soziale Anknüpfungspunkte haben.
Dass sich jeder auch quasi einzeln seine Persönlichkeiten entwickeln kann. So
genau, definitiv, definitiv.
Und wie war es mit anderen Freunden? Also war das jetzt so, dass ihr eigentlich, wie gesagt, nur eine Clique wart, oder hattet ihr dann, ich meine, wenn es Der Hebel ist ja ein ganz anderer, wenn du ein Kind hast oder drei Kinder, ja. Also ein Kind bringt vielleicht dann mal zwei Freunde nach Hause, drei Kinder. Dann ist dann natürlich das Haus voll.
Ja,
Wie war das bei euch?
Ja, wir hatten unterschiedliche Freundeskreise tatsächlich.
Also war
meine
Haus voll.
Meine Schwester hatte ihren Freundeskreis, mein Bruder hatte seinen Freundeskreis, ich hatte meinen Freundeskreis, und es gab tatsächlich aber auch vereinzelt gemeinsame Freunde, aber es war schon immer was los. Also
im Zweifel waren sie alle bei euch.
Ja.
Ja, das habe ich mir gedacht, ja, weil wenn du schon viel Kinder hast, dann machen 10 mehr auch nichts aus.
Nee, das nimmt man dann auch noch mit. Gekocht wurde eh genug, von dem her.
Mama hat immer genug gekocht.
Ja, genau.
Sehr cool. Aber was kann deine Mama besonders gut kochen?
Oh, was kann meine Mama ganz gut kochen? Meine Mutter kocht sehr gut die türkische Küche, also viel mit Fleisch, Reis macht sie sehr gut, Gemüse gut gewürzt, also so in die Richtung.
Okay, also lecker, lecker essen, und kamen alle immer und waren alle immer satt, wenn sie nach Hause gekommen sind. Wahrscheinlich haben die Eltern gesagt, komm, kein Problem,
geh
zum Schaman, kommst wieder gesättigt nach Hause. Karl-Heinz, wir brauchen heute nichts einkaufen.
Naja, das war tatsächlich schon so, dass wenn wir dann auch in die Schule sind und Vesper mitgenommen haben, dann gab es halt immer so bei den Nebensitzer ein bisschen langweilig halt so Brot.
Hat die Mama immer ein bisschen mehr eingepackt.
Und bei uns gab es dann halt schon Börek zum Beispiel oder andere Leckereien. Und aber auch da haben wir immer dann geteilt und haben sich die anderen auch gefreut.
Okay, cool, cool, klasse. Und dann seid ihr in Ergenzingen in Grundschule?
Genau.
Und gibt es dann Gymnasium? Darf ich das fragen?
Ja.
Okay.
Also nee, in Ergenzingen nicht, aber in Rottenburg dann.
Rottenburg, genau. Okay.
Ja. Und da sind wir dann nach der 4. Klasse dann alle aufs Eugen-Bolz-Gymnasium.
Okay, und wie ist das? Wie war das? Seid ihr mit dem Rad gefahren oder wie weit ist das mit dem Bus?
Das ist knapp 10, 11 Kilometer.
Okay.
Und dann morgens raus aus dem Haus zur Bushaltestelle und dann auf den Schulbus warten, abgeholt, in Rottenburg rausgelassen und nach der Schule dann wieder zum Bus und wieder nach Hause.
Okay, und im Gymi wartet dann auch in unterschiedlichen Klassen?
Genau. Ja.
Okay, bis auf die Kursstufen dann?
Genau, also mein Bruder und meine Schwester waren vereinzelt in der 6. und 7. Klasse mal zusammen in einer Klasse.
Okay.
Und ansonsten dann in der Oberstufe waren wir dann ja öfters auch in einem Kurs, was gar nicht so zum Nachteil war.
Okay, wieso?
Ja, es bietet sich ja dann natürlich an, wenn man sich auf Klausuren vorbereitet oder Hausaufgaben, dass man dann halt natürlich zusammenarbeitet im Team.
Eine ganz andere Frage, seid ihr Wie ist eine Konstellation? Also du und deine Schwester sind sicherlich zweieiige Zwillinge. Sind es denn dreieiige? Oder
wir sind dreieiigig.
Okay,
dreieiig,
also nicht dein Bruder und du sind eineiig. Und, ja. Okay, also seht ihr auch ein bisschen anders aus.
Komplett.
Ich denke, Heike kann das sagen. Also wenn man mich fragt, sage ich, ich würde nicht behaupten, dass wir wie Drillinge aussehen, wie man das so klassisch kennt.
Geschwister einfach.
Geschwister so und ja.
Okay, aber ihr könntet trotzdem gut zusammenarbeiten.
Ja. Ja, kommt mir.
Müssen wir die anderen zweimal fragen.
Ja, ja. Cool. Ja, ist halt dann immer, um da so ein paar Beispiele zu geben, wenn man dann irgendwie sich auf, keine Ahnung, parallel auf die Geschichte-Klausur und die Deutsch-Klausur vorbereiten musste, dann hat halt ein Geschwisterteil, hauptsächlich meine Schwester, da nochmal Dankeschön, hat sie dann Zusammenfassungen gemacht und an uns alle verteilt und so haben wir das dann angegangen, ja.
Sauber.
Habt ihr aber auch schön Vertrauen gehabt da, ne?
Ja, klar, warum auch nicht?
Hat auch geklappt.
Ja, hat geklappt. Ja,
du hast auch
bis zum Abitur geschafft.
Genau, Abitur. Und das, also schreiben muss man es ja danach noch selber.
Genau, bis zu einem gewissen Punkt ging das natürlich nur und irgendwann bist du auch auf dich alleine gestellt, ja.
Okay, was waren deine Lieblingsfächer?
Ja, Sport, auf jeden Fall. Und darüber hinaus
Sport.
Ja, ich muss sagen, ich bin gerne in die Schule gegangen, auch wenn ich jetzt nicht der beste Schüler war. Ja. Aber ich war gerne dort. Ich habe die Pausen sehr gerne verbracht mit meinen Kumpels und vor allem dann halt auch in den Pausen viel draußen gekickt.
Okay.
Ja.
Okay, also Fußball war schon immer so dein Leben.
Definitiv, ja.
Okay, vom TuS Ergenzing die Stadien, die sie.
Aber es fehlt halt so dieser klassische Einstieg, wo wir sonst immer hatten, quasi der große Bruder ging zum Training und hat mich dann mal mitgenommen. Das gab es bei dir ja so nicht.
Nee.
Hat der Vater da eine Rolle gespielt oder?
Ja, also meine Eltern haben da eine sehr große Rolle gespielt, obwohl wir jetzt keine typische Fußballerfamilie sind. Mein Vater hat selber früher nie wirklich Fußball gespielt im Verein, aber ihm war es sehr wichtig, dass wir uns engagieren im Dorf, also dass wir am Vereinsleben teilnehmen, dass wir uns sozialisieren, auch mit den anderen Jugendlichen, aber auch ehrenamtlich tätig sind und etwas auch zurückgeben. Und deshalb war dann relativ früh klar, dass wir dann zum Fußball mal gehen. Und ich habe auch mal Karate ausprobiert. Das war dann ein bisschen außerhalb, war, ich glaube, in Rottenburg tatsächlich. Ja, und dann ist man relativ schnell beim Fußball hängen geblieben. Mhm. Ja, und so ging das dann halt weiter. Spieler, irgendwann auch Schiedsrichter, Trainer.
Aber ich meine, von der Physis her könnte man dich auch gut als Karateka.
Ja, ich glaube, da hätte ich mich auch gut
durchsetzen
können.
Auf jeden Fall. Und deine Geschwister?
Mein Bruder hat auch Fußball gespielt, aber der hat es nur bis zur C-Jugend ausgehalten tatsächlich und hatte dann auf gut Deutsch gesagt, keinen Bock mehr, Fußball zu spielen. Und meine Schwester war eher im Leichtathletik unterwegs. Die hatte daran dann ihre Freude und.
Und was hat sie da am liebsten gemacht? Rennen
Weitsprung,
oder Weitsprung?
Weitsprung und Rennen, Laufen.
Okay.
So, ja.
Okay, also nichts Kugelstoßen oder.
Nee.
Wäre sie da hinterher geflogen wahrscheinlich.
Aber was wir dann gerne gemacht haben, ist, dass wir auch zu dritt dann auf den Bolzplatz gegangen sind tatsächlich. Und da ist meine Schwester dann auch, oder ja, teils freiwillig, teils wurde sie dann verpflichtet, ins Tor zu gehen.
Ins Tor, okay.
Hat ihre Sache aber ganz gut gemacht, muss man sagen.
Okay, hast du die dann irgendwann mal später verpflichtet?
Nee, das. Ist dann der Zug ist abgefahren. Da bin ich dann zu spät in Frauenfußball gekommen oder sie zu spät auf die Welt.
Okay.
Zu früh, sorry.
Zu früh, okay. Und Abi danach?
Studium,
was so ist.
Ja, nach dem Abi.
Direkt Studium?
Ja, hat man sich erstmal so die Frage natürlich gestellt, wie geht's dann weiter? Und das war. Ja, für mich war relativ klar, dass ich in Richtung Sport gehen möchte. Was es dann genau werden soll, war so ein bisschen fraglich. Und dann habe ich erstmal meinen Zivildienst gemacht, was damals ja dann noch verpflichtend war, Zivildienst oder zum Bund. Für mich war klar, ich möchte Zivildienst machen.
Wo war das dann?
In Rottenburg. Es war beim Wohnprojekt, hieß die Einrichtung. Es ist eine Einrichtung für Menschen mit psychischer Einschränkung, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und ich war dort quasi als Zivi zuständig für alles Mögliche. Ich war Hausmeister, ich bin mit den Leuten einkaufen gegangen, war zuständig für das Sportprogramm, Freizeitgestaltung, Rasenmähen.
Okay, aber cool. So wie, ich wollte es gerade sagen, das hat ja Spaß gemacht, oder?
Ja, mega. Ja. Es war.
Hast du das selber so ausgesucht oder war das so dein Wunsch?
Nee, ich muss tatsächlich sagen, das war an sich eine Notlösung, weil ich mich nicht so sehr darum gekümmert habe, wo ich unterkommen werde.
Ja.
Und das dann über meine Schwester, die ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten gemacht hat. Sie hat dann jemanden dort kennengelernt oder hat ihren Chef gefragt und der hat mir dann jemanden vermittelt und dann einen Tag vor Einreichungsschluss.
Feldwebel, wie heißen die?
Hätte sonst welche irgendwohin anders. Ja, ist so tatsächlich. Also da war auch einer da.
Feldjäger.
Und genau, die holen dich dann ab und dann bist du halt irgendwo zugeteilt. Mhm. Und, ja.
Aber das Abholen hat man noch verhindern können.
Das haben wir noch verhindern können. Deswegen, aber also umso grandioser natürlich, dass ich da so ein Glück hatte, auch so einen Arbeitgeber, solche Chefs zu haben. Ja, das war wirklich super.
Okay, und dann hast du gesagt, okay, hast du noch ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Überlegen und dann hast du gedacht, okay, irgendwas mit Sport.
Ja, danach habe ich ein Praktikum gemacht in der Fußballschule. In Freudenstadt.
Okay.
Bei Harald Schumacher und Jürgen Klopp damals. Also Jürgen Klopp war an sich selber nie da, aber er war mit Teilhaber an der Fußballschule. Und dort konnte ich dann ja mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich war dort zwar auch Trainer, aber habe dann auch schon mitbekommen, wie das dann abläuft, wenn man irgendwelche Camps organisiert und was halt alles so an Büroarbeit dazugehört. Ja, und dann habe ich mich parallel auch auf den Sporteignungstest vorbereitet, weil dann für mich klar war, dass ich Sportwissenschaft studieren möchte. Und dann habe ich die Zeit einfach für mich gut genutzt, um schon mal ein paar Erfahrungswerte zu sammeln mit dem Praktikum, aber auch um mich parallel dann auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten.
Okay, und wo hast du dann studiert?
In Tübingen.
In Tübingen,
ja.
Okay.
Also Sporteignungstest ist ja dieses, wo man 27 Sportarten vormachen muss.
Ja, genau.
Und mit bestimmten Leistungsanspruch sozusagen, oder?
Mhm. Ja, und da durftest du auch schwimmen.
Korrekt, ja.
Ja.
Musste.
Wie war das? Hooray!
Ja, schwimmen, ich weiß noch ganz genau.
Als nicht
ich
weit, das, aber tief.
Als ich das erste Mal die Zeit gestoppt habe, man konnte aussuchen zwischen Brustschwimmen oder Kraul. Und ich hatte mich für Brustschwimmen entschieden. Und musste, ich glaube, die 100 Meter in 1,58 schwimmen. Und als ich das erste Mal gestoppt habe, lag ich bei 2 Minuten 20 oder irgendwie so.
Okay.
Also, ist ja jetzt auch nicht mal so, was man dann so kurz aufholt. Aber irgendwie habe ich es dann geschafft durch Training und Fleiß, ja, und ein bisschen Glück vielleicht auch.
Auf die 1,58 zu kommen.
Es war wirklich auf die Sekunde. Ja.
Okay, aber
reicht ja.
Ja, genau. Ein kluges Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Genau.
So ist es.
Schwimmt nur so gut, wie es muss. Ja.
So ist es. Perfekt. Und dann hast du in Tübingen im Sportinstitut.
Genau.
In der Nähe von deren Dingen.
Genau, es war so die Frage. Ich hatte mich auch in Heidelberg beworben, in Karlsruhe tatsächlich. Und hatte auch von allen drei die Zusage. Und für mich war dann aber klar, dass ich in Tübingen studieren werde, falls ich aufgenommen werde, weil ich dort noch meine A-Jugend trainiert habe parallel. Und dann war das einfach eine super Kombinationsmöglichkeit, meine Mannschaft weiter zu trainieren und trotzdem dann auch zu studieren.
Okay. Und da hattest du schon einen Trainerschein dann?
Ja, genau.
Okay.
Meinen ersten Schein hatte ich da schon, ja.
Welchen?
C. Das war die C-Lizenz damals, ja.
Okay. Okay, und dann hast du Sport auf Diplom?
Bachelor,
okay. Bachelor, okay. Und
na, die Heike, komm, ja. Komm.
Was war das Thema deiner Bachelorarbeit?
Ja, ich habe parallel zu meinem Studium, dann hatte ich auch schon die ersten Kontakte geknüpft. Ich habe beim VfB im Nachwuchsleistungszentrum als Trainer dann auch, war ich tätig, sagen wir mal so. Und habe dann auch, um weiter Erfahrung zu sammeln, weil ich habe einerseits Sportwissenschaft im Hauptfach und Medien im Nebenfach studiert und habe dann dort meine Unterstützung angeboten in der Medienabteilung. Und habe dann dort auch meine Bachelorarbeit über die über das Stadionmagazin geschrieben. Stadion aktuell.
Ah, okay.
Deswegen ist die heute so toll.
Ja.
Auf jeden Fall. Klar. Aber was genau wir damals, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir da genau untersucht haben.
Okay. Und zwischendurch hast du dann deine Mannschaft trainiert, warst dann beim Nachwuchsleistungszentrum und hast noch studiert und was hast du sonst noch gemacht?
Dann habe ich auch noch beim Verband angefangen, also beim WV, beim Württembergischen Fußballverband, habe da unterschiedliche Studentenjobs angenommen als Co-Trainer bei den Auswahlmannschaften, als DFB-Mobilteamer. Das war damals ein neues Projekt, was ins Leben gerufen wurde vom DFB.
Was ist das? Das habe ich
das
irgendwo aufgelesen.
Das ist quasi eine Qualifizierungsoffensive, wo einfach versucht wurde, dass man Vereine anfährt.
Ja.
Und dort an einem Abend die ehrenamtlichen Trainer quasi fortbildet. Mit einem Demonstrationstraining, mit den Jugendlichen, aber auch mit einer Ausbildungspart, Stunde, Theorieunterricht.
Das heißt, du hast mit deiner C-Lizenz hast du dann andere Leute unterrichtet?
Ja. Also ich glaube, ich habe damals, ich glaube, es ging auch relativ schnell mit der C- und der B-Lizenz, die habe ich relativ schnell hintereinander gemacht. Okay, ich denke, dass ich da dann auch schon die B-Lizenz hatte, weil das auch Voraussetzung war, um dort überhaupt tätig sein zu können.
Okay, und aber was sich ja zeigt, ist, dass du wirklich so ein, man wird vielleicht sogar sagen, Hans Dampf in allen Gassen, also so ein Job hat dir nicht gereicht.
Nee, ja, also es hat mir viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und irgendwo muss man ja auch schauen, dass man auch als Student, mir war es einfach wichtig, dass ich auf den eigenen Beinen stehen kann, dass ich niemanden mehr als das Nötige, das Geld aus den Taschen ziehe. Also da meine ich meine Eltern und irgendwo auch schaue, dass ich selbst finanziell beitragen kann. Aber hauptsächlich stand der Spaß im Vordergrund.
Ich wollte es gerade sagen, weil ansonsten hätte er in der Tankette
hätte auch an die Kasse gehen können. Für mich
bei
war immer
Aldi
wichtig.
Zum Beispiel.
Ja, das ist ja auch immer so eine Notoption.
Ja.
Das sage ich immer zu Heike im Spaß, dass wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr auf Fußball habe, dann gehe ich einfach an die Kasse bei
Aldi.
Aber
er weiß nicht, dass man da auch so Kisten aufbauen muss und so. Man sitzt da nicht nur an der Kasse. So.
Ja, das kann man ja dann regeln.
Muss man dann auch noch lernen.
Ja, auf jeden Fall, mir war halt wichtig, dass ich schon Erfahrungen sammle und alles schon so in Richtung Fußballjob dann.
Okay. Also es war damals schon praktisch in dir drin, dass du sagst, das wird mal mein Beruf auf jeden Fall sein.
Es war immer ein Wunsch. Planen kannst du es ja nie und man weiß ja auch ganz genau, welche Möglichkeiten es dann auch gab, hauptberuflich im Fußball tätig zu sein. Aber es war irgendwo einfach, es hat mir Spaß gemacht. Ich wollte das, hatte Bock da drauf und dachte, irgendwo wird es schon auch was helfen und mir dann auch Gutes bringen. Und ich habe aber auch die Möglichkeit, Gutes zu geben.
Okay. Und Trainerambitionen hattest du ja schon relativ früh.
Mhm.
Wann war das? Seit wann hast du gewusst, hey, das wäre eigentlich was?
Ja.
Er hat schon seine Geschwister trainiert.
Ja.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe schon sehr früh angefangen, mich mit Trainern, ich will jetzt nicht sagen anzulegen, aber zu diskutieren.
Ja.
Und vor allem, wenn es um das Thema Waldläufe ging, das hat irgendwie für mich nie Sinn gemacht, in den Wald zu gehen und zu laufen. Und da habe ich mich immer quergestellt. Bin entweder nicht mitgelaufen oder habe Abkürzungen genommen oder habe mich auch angelegt mit dem Trainer, habe gesagt, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann haben die Trainer sehr häufig immer gesagt, dann musst du halt selber Trainer werden, dann kannst du es anders machen. So, ich konnte damals halt nicht erklären, warum es keinen Sinn macht und wieso. Und so glaube ich, wurde in mir was getriggert und da ich auch sehr viel auf dem Sportplatz unterwegs war, habe ich auch immer wieder auf dem Bolzplatz dann mitgekickt oder kleineren dann ein bisschen versucht, was mitzugeben. Mhm. Habe in der Schule, als ich in der 5. Klasse war, dann auch direkt mitgeholfen, in den Fußball-AGs mit dabei zu sein, eigentlich um selber mit Fußball zu spielen. Aber das ging dann irgendwie so Hand in Hand über, dass ich da dann auch dem Lehrer geholfen habe, dann mit so kleineren Tätigkeiten wie Bälle holen oder aufschließen, abschließen, auch mal aufpassen, wenn er mal weg musste. Hm. So kam das zustande, ja.
Okay, und damals konntest du noch nicht erklären, heute kannst du erklären. Erklär mal, warum ergibt es keinen Sinn?
wollen wir tiefgründig reingehen oder?
Nee, für mich.
Von Schwimmlaie.
Genau, ich habe allerdings auch eine Trainer-C-Lizenz.
Ja.
Also beim Schwimmen, aber also aufs Schwimmen bezogen könnte es mir mal.
Also um
es
mal ganz kurz zu sagen, das sind zwei unterschiedliche Energiegewinnungsprozesse im Körper, die beim Waldlauf und beim Fußballspielen dafür zuständig sind, die Energie zu gewinnen. Beim Waldlauf mit einem Tempo ist es halt so, dass der Körper den Sauerstoff benötigt, um Energie zu gewinnen. Und Fußball ist ein explosiver Sport, bedeutet, du hast eine Aktion nach der anderen und der Sauerstoff wird dafür verwendet, um zwischen den Aktionen die Pause zu nutzen. Das ist mal so ganz kurz erklärt.
Okay, das ist jetzt der Unterschied zwischen aerob und anaerob.
Wenn man das so formulieren möchte. In Nicht-Fußballsprache, dann kann man das so auch so sagen.
Ich wollte bloß zeigen, ich habe auch was gelernt.
Ja, sehr gut. Ja. Und am Ende ist ja so, dass du, Fußballfitness ist ja nichts anderes, als auf dem Platz die Aktionen aufrechterhalten zu können. Mhm. Und du wirst nur in dem besser, was du tust. Also bedeutet, wenn du fitter werden willst im Fußballspielen, dann musst du Fußball spielen.
Umso mehr frage ich mich, was unsere Waldläufe eigentlich von Sinn gemacht haben damals.
Beim Schwimmen?
Ja.
Ja.
Ich glaube, das
aber
ist
wir
auch.
Wir waren ja noch kleiner, wir haben uns das gefallen lassen.
Naja, wir haben. Sind wir in Karlsruhe noch im Schneegestöber mit Schwimmbrillen rumgelaufen.
Also auch alles gut. Also ich denke auch, ne, was ja auch wichtig ist, zu seiner Zeit war das vielleicht auch der Stand der Wissenschaft.
Ja.
Und jeder hat sein Bestes gegeben mit den besten Intentionen. Und heutzutage ist man ja vielleicht einen Tick weiter, was das angeht. Oder ja, die Erkenntnisse sind andere. Das wird genauso auch in 30 Jahren wieder anders sein. Dann schaut man wieder vielleicht zurück und denkt sich, ja, was haben die Leute damals gemacht? Also ist auch gar nicht bewertend oder verurteilend.
Ja. Cool. Und dann war zuerst dein erster Trainerjob halt beim TuS Ergenzing und danach dann im Leistungszentrum und beim WFV und
genau.
Wie ging das dann weiter?
Ja, es war so der Weg von ehrenamtlich beim Heimatverein über Studentenjob und nebenberuflich beim VfB und dann parallel zum Ende meines Studiums kam dann die Anfrage vom VfL Sindelfing.
Okay.
Von der Frauen- und Mädchenabteilung von Martina Schmidt und Heike Hofmann, die ja hier
daneben sitzt. Die eine kenne ich.
Und da hat man sich dann zusammengesetzt und am Ende dann gemeinsam dazu entschieden, dass man den Weg geht. Und das war dann auch mein Einstieg ins Berufsleben generell nach dem Studium und aber auch mein Einstieg ins hauptamtliche Trainerdasein.
Okay, jetzt mal ganz blöde Frage an dich, Heike. Wie kommt man auf einen Trainer, der eigentlich im Frauenbereich noch nicht tätig war und der vom TuS Ergenzingen kommt und beim WFV was gemacht hat? Wie war da der Ausfall?
Also ich muss auch ein bisschen in meinen Erinnerungen kramen. Es war so, dass wir im Jugendbereich schon ein bisschen Lags hatten im Bereich Trainerbesetzung und hatten damals einen sportlichen Leiter für den Jugendbereich. Und der für sich auch nochmal nach Unterstützung gesucht hat und, glaube ich, damals dann über VfB-Bekanntschaft dann uns den Schaban angeschleppt hat, darf man das mal so kurz sagen. Also er hat halt den Schaban, hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass er ihn praktisch, glaube ich, U16 war das damals, unterstützt. Das war, glaube ich, so Saisonbeginn.
Ja.
Und da kam praktisch Schaban schon ein bisschen in Sindelfingen rein als so Unterstützer von dem eigentlichen Chef von der U16 und dem sportlichen Leiter.
Ich glaub, und dadurch, einmal die Woche, ne?
Ja, so wie es halt auch bei dir ging, weil dann war das NLZ ja noch und so, also das VfB hat er ja trotzdem noch gemacht in der Phase. Und da haben wir ihn praktisch kennengelernt.
Okay.
Und wie es dann im Fußball oft so ist, im Winter rollen die Trainerköpfe, um es mal so ein bisschen flapsig auszudrücken. Wir hatten uns in Sindelfingen entschieden, uns von dem damals verantwortlichen Cheftrainer zu trennen zum Winter und waren dann halt vor der Situation Nachfolgeregelung. Und so kam da das eine zum anderen über ein paar Komplikationen und was da alles war, egal, haben wir dann praktisch eben bei Schaban angefragt, ob er sich das vorstellen kann. Und so kam es dazu. Dass er dann quasi im Winter die Mannschaft in der ersten Liga noch übernommen hat, im Winter 13/14 war das, glaube ich. Aber schon klar mit der Maßgabe, dass wir waren ja damals nicht konkurrenzfähig in der Liga, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall war klar, also es war damals schon sehr klar, dass die Mannschaft absteigen wird.
Okay.
Und wir dann gesagt haben, das ist ein junger Trainer und wir geben ihm praktisch das halbe Jahr Vorlauf, um dann schon die neue Saison quasi so vorzuplanen. Das war so die Idee.
Okay, und dann bist du zum VfL Sindelfingen und hast da die Frauen trainiert. Typische Frage, du bist dann vom Männer- zum Frauenfußball. Was war das? Was war da der Schritt? War das ein Riesenschritt?
Von Kinder,
oder?
Damals.
Von Kinder?
Ja,
war natürlich schon ein großer Schritt. Auch wenn ich in der Vergangenheit mit 18-jährigen Jungs zusammengearbeitet habe, in der U19.
Ja.
Und die Mannschaft hatte eine ähnliche Altersstruktur, aber natürlich Frauen, die ich so als Team noch nie trainiert hatte. Und da setzt man sich natürlich auch mit der Frage auseinander, was sind Unterschiede und wie kann man sich darauf am besten vorbereiten. Und mein Ansatzpunkt war erstmal, Fußball ist Fußball. Ja, und das ist erstmal das, worauf es ankommt. Und ja, mit der Zeit habe ich dann natürlich auch gelernt, dass es auch eben andere Dinge zu berücksichtigen gibt.
Okay. Ich habe mal bei irgendeinem Erstligatrainer, der hat mal gesagt, Lehrerfrau fragt man ja auch nicht, ob sie Frauen oder Jungen oder Mädels trainieren. Kennst du den Satz?
Kommt von mir wahrscheinlich.
Ja. Ja, fand ich cool, aber fand ich super. Ja, also guter Ansatz. Mhm. Einfach. Am Ende ist alles Fußball. Ja. Also das liest man auch in vielen Interviews, die du gegeben hast. Am Ende ist Fußball Fußball.
Ja, man liest auch oft, wenn man über Frauen- und Mädchenfußball spricht, dass es unterschiedliche Sportarten sind. Aber es ist auf der, was auf dem Platz passiert, Ebene 1:1 das Gleiche. Es ist egal, ob ein Cristiano Ronaldo auf dem Platz steht, ob das meine Spielerin sind oder ein 8-jähriges Mädchen in Indien. Es geht immer darum, das Spiel zu gewinnen, indem man mindestens ein Tor mehr erzielt als der Gegner.
Ja.
Und wie man das dann macht und wie man dann auch als Trainer mit der Mannschaft umgeht, das sind natürlich dann auch Aspekte, die man berücksichtigen muss, weil Fakt ist auch, also man trainiert weder Männer gleich, wie man Jugendliche trainiert, noch wie man Kinder trainiert, und genauso trainiert man auch dann Frauen auch anders, und dementsprechend gilt es da halt bestimmte Dinge zu berücksichtigen.
Ja, ist bei Cristiano Ronaldo gleich, nur dass er manche Dinge schneller macht als andere Leute. Habe ich auch schon gelesen.
Ja, genau. Je höher dann das Niveau, desto höher ist die Aktionsgeschwindigkeit, und deshalb ist das, aber was er macht, ist das Gleiche.
Ja. Cool. Du hattest viele Bezugspunkte zum VfB. Welche waren jetzt vielleicht ein paar prägende, so die prägendsten Bezugspunkte, oder?
Oh, wenn ich mich für einen Moment entscheiden müsste, dann tatsächlich, ich war ja auch oft Balljunge früher.
Ja.
Und da erinnere ich mich an das UEFA-Cup-Finale gegen Lille, war das. Und das war, glaube ich, das Rückspiel, als da stand es 1-0, und also jetzt, ich krieg nicht mehr alles zusammen, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass das zweite Tor quasi fast von mir vorbereitet wurde, indem ich den Ball auf den Eckpunkt gelegt habe und Balakow, ohne den Ball nochmal zurechtzulegen, direkt die Flanke reingebracht, und ich glaube, es war Korani, ich bin mir nicht mehr sicher, der das Ding dann reingeköpft hat,
ja. Und
so das Spiel dann 2-0 gewonnen wurde. Also das ist so ein Moment, an den erinnere ich mich echt gerne zurück, und so mit natürlich ein prägendes Ereignis für mich.
Ja, wenn wir schon bei prägenden sind, gibt es Trainerpersönlichkeiten, die dich besonders geprägt haben?
Trainerpersönlichkeiten? Ich denke, jeder Trainer, den ich selbst hatte, hat mich auf eine Art und Weise geprägt, ob gewollt oder ungewollt.
Ja.
Nachwuchstrainer, aber auch dann Trainer, die ich begleiten durfte, beobachten durfte, und da versucht man sich dann natürlich schon von anderen Trainern auch Sachen auch abzuschauen oder zu verstehen, warum sie was machen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Vorbild habe, aber ich lasse mich gerne inspirieren, und wer mich somit auch am meisten geprägt hat, ist mein Mentor.
Wer?
Der Raymond Verheyen.
Ah, ja. Okay. Der ist wer? Also für uns.
Ja, der ist kurz gesagt auch ein ehemaliger Fußballtrainer, der jetzt mittlerweile unabhängig von jeglichen Verbandsstrukturen seine eigene Trainerausbildung, Trainerfortbildung aufgebaut hat und versucht, ist ein Trainerentwickler.
Okay, und da stellt sich immer die Frage, wie einfach kann es sein, oder?
Die Frage stellt sich oft, ja.
How simple can it be?
Ja, genau.
Hast du da ein paar Sätze zu dem, ist ein Titel eines Buches, das du zusammen mit deinem Mentor, glaube ich, geschrieben hast?
Ja, genau. Also er hat das Buch quasi veröffentlicht, und das Buch ist so eine Art Zusammenfassung von seinen Trainerstationen, die er hatte als Co-Trainer, aber auch als eigener Cheftrainer oder halt auch als in beratender Funktion.
Ja.
Und in dem Buch geht es aber nicht darum, dass man sich über die Anekdoten lustig macht oder sich daran amüsiert, sondern was ist so das, was die ganzen Stationen, in denen er tätig war, gemeinsam haben, um einfach auch Fußball einfach zu machen und Dinge rausarbeiten zu können. Und daher stammt dann auch der Titel, wie einfach kann es sein, weil Fußball an sich einfach ist und Fußball zu trainieren auch einfach sein sollte, auch wenn es nicht immer einfach ist, umzusetzen.
Okay.
Und ja.
Gibt's da irgendeinen Aspekt, den du vielleicht unseren Hörern mal begreiflich machen könntest, wo man sagt, hey, es könnte eigentlich so einfach sein?
Um, Ja, also was generell an sich einfach ist, ist eine Mannschaft, die ja häufig zusammenspielt, wird besser, um das mal so zu sagen. Also bedeutet, man sollte schauen, dass man eine Elf findet, die auch häufig in den Positionen trainiert und spielt. Und damit steigert man die Wahrscheinlichkeit, dass wenig Missverständnisse passieren. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ja man selber weniger Tore bekommt und möglicherweise mehr Tore erzielt.
Okay. How simple can it be? Also es ist wirklich in der Tat vielleicht so eine Binsenweisheit, aber ja. Klar, wenn man sich das immer wieder auch in jedem Trainingsschritt dann bewusst macht, in der Trainingsplanung, im Mikro-, im Makrozyklus, wie auch immer, sagt, okay, das muss man vielleicht auch berücksichtigen.
Entschuldigung, ist schon, ein Vereinsspruch. Hä? Was ist denn ein Mikro- und ein Makrozyklus?
Also das sind das, du unterteilst in deiner Trainingsplanung deinen Zyklus, zum Beispiel eine Saison, in einen großen Zyklus, das ist der Makrozyklus, und dann halt immer in kleinere Zyklen, und das sind dann die Mikrozyklen.
Ah, okay.
Genau, also
der Trainerschein hat
Hat ein bisschen aber da draußen sitzen ja jetzt auch nicht.
Das stimmt.
Oder am Ende und noch vielleicht ein noch einfacheres Beispiel, wenn ich jetzt mal hier in die Runde fragen würde, was macht denn was gehört zu einem Fußballspiel mit dazu?
Für dich? Ball?
Ja, ein Ball. Was noch? Was muss denn, damit ein Fußballspiel zustande kommt, auf dem Platz sein? Ein Ball, ja. Wir brauchen einen Platz, okay.
Menschen?
Ja, also
Mannschaften.
Mannschaften.
Spieler, ja.
Und was noch?
Ziel, der Ball
also
soll?
Tore, genau. Und wenn man dann sich mal heutzutage mal oft anschaut, wie Trainingseinheiten aussehen, dann fehlen diese Komponenten des Fußballspiels. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo man einfach sagt, das ist ja einfach anschauen, was ist im Fußball nötig, was benötigt man, welche Komponenten des Fußballspiels sind nötig, um Fußball zu spielen und das zu versuchen, aufs Training zu übertragen. Natürlich dann auch vereinfachen und alles, das gehört natürlich dazu, aber in der Vereinfachung ist es dann häufig auch dazu gekommen, dass man dann halt die Tore weglässt oder auch den Ball weglässt, so wie wir es vorhin hatten. Also das ist auch etwas, was relativ, relativ simpel und einfach ist. Ja, das zu trainieren, was man tun muss.
Das heißt, aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, wenn man, gibt es ja sicherlich auch Möglichkeiten aus dem Buch so ein bisschen zu abstrahieren und auch gewisse Dinge auch für andere Sportarten wahrscheinlich zu übernehmen, oder? So gewisse Grundweisheiten.
Ja, mit Sicherheit. Ja.
Also. Ich kann das mal ausleihen.
Ja, super.
Ja. Genau.
Cool. Finde ich sehr spannend, sehr interessant.
Zu dem Buch. Ich habe das Buch gelesen 2013 und dachte mir einfach, dass es, also da halt auf Englisch, How Simple Can It Be? Und ich dachte mir irgendwie, das ist so ein augenöffnendes Buch, weil da einfach Wissen drin steckt, was so mir in keinem Trainerlehrgang irgendwo beigebracht wurde. Und wir einfach, es hat einfach so ein das war ein Zugang zu einer anderen Welt, weil wir in Deutschland als Fußballnation natürlich unser eigenes Wissen haben. Es gibt so viele Bücher und es gibt so viele Kurse und dann beschränkte man sich häufig halt einfach nur auf deutschsprachige Literatur. Und das war dann quasi ein Tor zu einer anderen Welt, um noch weiteres Wissen dann zu erlangen. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen und habe das dann mit Raymond abgesprochen, ob wir das Buch nicht auf Deutsch veröffentlichen wollen, weil ich einfach denke, dass das jeder Trainer gelesen haben sollte. Und so kam das dann zustande, dass wir das dann gemeinsam oder ich in dem Fall dann übersetzt habe.
Okay, du sagst gerade, wir haben hier in Deutschland unseren deutschen Kopf so ein bisschen, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass ausländische Vereine auch Fußballschulen hier betreiben. Unter anderem Real Madrid hat hier eine Fußballschule. Habe ich mal gelesen.
Du kommst immer wieder auf meinen Lebenslauf. Korrekt,
ja. Wie?
Er war in Sindelfingen nicht ausgelascht.
Ich wollte es gerade, ich meine, das ist klar. Hans Dampf in allen Gast, der hat nur drei Nebenjobs und jetzt fehlen 20 andere.
Ja, wie kam das zustande? Das war tatsächlich, ich habe einen Artikel gelesen damals. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es war auf jeden Fall wieder irgendwann in der Nacht. Über Stefan Kofal und seine Idee, die Fußballschule von Real Madrid nach Deutschland zu bringen. Das war aber damals noch nicht ganz konkret. Ja. Und dann habe ich den kontaktiert und habe gesagt, dass ich die Idee irgendwie ganz cool finde und ob ich irgendwie unterstützend tätig sein kann, und habe dann ein bisschen auch was über mich geschrieben, und er hat sich dann gemeldet. Dann haben wir uns in Hamburg getroffen und haben uns Gedanken gemacht, wie man das Ganze ja entwickeln kann, beziehungsweise er hat sein Projekt vorgestellt.
Ja.
Und dann sind wir nach Madrid geflogen und haben dort uns mit den Vereinsverantwortlichen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie hoch die damals waren, also der Präsident war da jetzt nicht mit dabei, aber da waren schon ein paar Leute mit dabei, und dann waren wir auch 3 Tage dort in der Nachwuchsakademie, haben uns mit dem Nachwuchsdirektor und mit ein paar Trainern getroffen, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Nachwuchsarbeit von Real Madrid aussieht. Und die Idee war dann, das quasi dann in der Fußballschule dann auch zu transportieren, auch wenn dann natürlich eine Fußballschule ein bisschen auch einen anderen Zweck hat, als Spieler auszubilden.
Okay, zum Beispiel?
Ja, also Fußballschule ist ja an sich häufig auch kommerziell, wird eingesetzt, um Fanbindung herzustellen und so weiter und so fort. Also da geht es jetzt nicht nur darum, die besten Spieler dort im Camp zu haben und die weiterzuentwickeln oder zu sichten, zu scouten, sondern da geht es einfach auch darum, dass man
die Marke dann
die Marke stärkt und einfach auch ein allgemein breites Angebot für Jugendliche.
Okay, und wo war das dann? Also war das auch in Tübingen? Nee.
Das war dann, ich war dann quasi als einer von 3 Hauptverantwortlichen, war ich quasi für Süddeutschland zuständig.
Mhm.
Und dort haben wir dann im gesamten Raum Süddeutschland Vereine akquiriert und versucht, für diese Camps zu begeistern und diese Camps durchzuführen. Und die waren dann an sich irgendwo in Süddeutschland, ja.
Okay. Das machst du jetzt aber nicht mehr, oder?
Nee. Dann ist schon lange nicht mehr. Also ich habe das dann 2 Jahre gemacht.
Okay.
Oder 1,5 Jahre. Und dann habe ich auch für mich dann entschieden, dass Fußballcamps so in der Form für mich dann auch nichts mehr sind und mein Weg mich dann eher in Richtung Leistungsfußball zieht.
Was macht die Avant Football Academy?
Die Avant Football Academy hat tatsächlich auch Fußballcamps gemacht.
Also hast du gegründet?
Genau, die habe ich gegründet, und die Idee war quasi mein Wissen, was ich über die Jahre angesammelt habe, über Fußball, über die Ausbildung von Trainern auf der einen Seite, aber auch von Fußballspielerinnen und Spielern auf der anderen Seite, dann zu verpacken in Formen von Trainings, Fußballcamps, aber auch von Trainerschulungen.
War das dann vor der Schule, vor der Real Madrid?
Das war danach.
Das war danach.
Kommen wir mal wieder so ein bisschen in die Chronologie zurück vielleicht. Also wir waren jetzt mal, was Vereinstätigkeit und Beruf war, bei Sindelfingen. Das andere war ja mehr so zusätzlich. Also Real Madrid war ja zusätzlich zum Beruf. Wie ging es denn dann nach Sindelfingen erstmal weiter? Das war ja dann erstmal zuerst noch, oder?
Ja, also genau, ich habe das nebenbei gemacht, weil es ja dann auch so war, dass wir dann in Sindelfingen, ich war da zwar hauptamtlich angestellt, dann auch als Trainer, aber dann mit dem Abstieg dann in die 2. Liga und dem Aufbau dort vor Ort, war es ja dann auch so, dass die Spielerinnen ja nicht Profispielerinnen waren, sondern die waren dann 3-4 Mal die Woche da und einmal Spiel, und da bleibt ja natürlich noch sehr viel Zeit übrig in einer Woche, und da habe ich mir dann natürlich Gedanken gemacht, wie kann ich diese Zeit für mich füllen, und da kam dann diese Geschichte mit Real Madrid unter anderem zustande und nebenbei dann auch so gut es halt ging Verbandstätigkeiten, und nach Sindelfingen ging es dann nach Wolfsburg zum VfL Wolfsburg und habe dort dann die 2. Frauenmannschaft trainiert, so in der Chronologie. Ja. Und habe dann aber mit dem Wechsel dann quasi auch alle anderen Tätigkeiten dann beiseite gelegt, weil das dann auch so der Schritt quasi ins professionelle Fußball war.
Also es war das Avant Football Academy war schon zu der Zeit.
Die Avant Football Academy wurde dann nach der Wolfsburg-Zeit gegründet, genau.
Okay.
Ja.
Okay, und da warst du dann.
Also ich war 2 Jahre dann in Wolfsburg zuständig für die 2. Frauenmannschaft. Das war im ersten Jahr eine U23-Mannschaft, und die musste dann für das 2. Jahr umfunktioniert werden in eine U20-Mannschaft.
Ja.
Und nach 2 Jahren habe ich mich dann dazu erstmal entschieden, eine Auszeit zu nehmen für mich, um mich selbst weiterentwickeln zu können, um zu hospitieren und einfach, ich hatte das Gefühl, dass ich mich selber einfach nicht mehr so sehr weiterentwickle, nur durch Trainerdasein und ich einfach mal was anderes haben wollte. Und in dieser Zeit ist dann quasi die Avant Football Academy entstanden, weil das so ein Herzensprojekt von mir war. Ja. Schon seit ich auch kleiner war, hatte ich immer so den Traum, eine eigene Fußballschule zu haben. Okay. Und die habe ich dann dort verwirklicht.
Okay, und in der Zeit hast du dann auch Hospitationen gemacht? Wo zum Beispiel?
Bei Benfica Lissabon, bei Galatasaray in der Türkei. Wo war ich noch? Bei Cardiff City und Tuchel war davor.
War davor.
Das war nicht in der Zeit, das war zu Sindelfinger Zeit. War ich 3 Tage bei Thomas Tuchel in Dortmund. Und ansonsten viel mit Trainerkollegen getroffen, ausgetauscht, ja.
Okay. Ja,
Salzburg war ich.
Okay, ja. Okay. Wie läuft so eine Hospitation dann? Du rufst an und sagst, ich würde gern bei euch mitarbeiten.
Peter Hyballa war ich auch. Peter Hyballa, der Name sagt wahrscheinlich was in der Slowakei. Also es läuft total unterschiedlich ab. Bei Peter Hyballa war es so, den habe ich direkt angehauen, ich glaube damals über Facebook und habe gefragt, wie es aussieht, ob mal eine Möglichkeit besteht, und er ist ein sehr offener Typ, hat dann einfach auch direkt geantwortet, ja klar, warum nicht, lass uns einen guten Zeitraum finden. Bei Thomas Tuchel damals lief das über meinen Bruder, der bei einer Veranstaltung den Joachim Watzke und den Michael Zorc kennengelernt hat und hat die dann direkt angesprochen und hat gesagt, hey, ich habe hier einen Bruder Fußball begeistert, wäre das nicht mal eine Möglichkeit? Und ja, das haben die dann so ermöglicht, aber ansonsten läuft das viel über direkten Kontakt. Ja.
Okay, und was kam danach dann?
Nach der Hospitation? Es war dann so, dass während dieser Zeit ja dann auch tatsächlich Corona ausgebrochen ist und es dann ja nicht, also für alle eine schwierige Zeit dann auch war, auch mit den ganzen Fußballschulen, und ich habe dann parallel dazu, habe ich auch meine Tätigkeiten beim Verband wieder erhöht.
Beim WV.
Beim WV, genau, weil dort die Verbandssportlehrer Unterstützung gebraucht haben, einfach für die Talentlehrgänge, die sie haben, aber auch für die Trainerausbildung, die sie haben. Und dort war dann ein direkter Übergang zur Verbandssportlehrertätigkeit. Also das heißt, dass ich dann quasi, ich weiß jetzt nicht mehr genau, es müsste dann Anfang 21 gewesen sein, kam dann die Anfrage, ob ich nicht auch als Verbandssportlehrer einsteigen möchte, weil ein Kollege dort ausgeschieden ist, und dann bin ich dort durch das Bewerbungsprozedere durchgegangen und habe dann am Ende quasi die Stelle angeboten bekommen als Verbandssportlehrer, und die habe ich dann angenommen.
Okay, und wie lange hast du das dann gemacht?
1 Jahr.
Okay, ja. Und es war dann in Ruid oder in?
Genau, an der Sportschule in Ruid.
Okay, ja. Und da hast du dann auch immer so Camps und Sichtungen und was
ja,
macht
also
da?
Verbandssportlehrer sind quasi 3 Eckpfeiler. Ein Eckpfeiler ist die Trainerausbildung, also da ging es dann einmal um die Trainerentwicklung, einmal in der Konzeption, also wie und was bringen wir den Trainern bei, auch in der Lizenzierung, also quasi als du damals deine C-Lizenz gemacht hast, das wurde von den Verbandssportlehrern damals gemacht, durchgeführt, auch die Prüfungen, das war dann eine Tätigkeit. Die andere Tätigkeit war die Talentförderung, also bedeutet, wie ist das Scouting-System aufgebaut, wie können wir die besten Spieler in Württemberg finden und auch fördern. Und der dritte Eckpfeiler war dann die Auswahlmannschaften. Bedeutet, da war ich dann zuständig für die U13, U14 und U15 Auswahlmannschaften.
Okay. Ja. Und das hast du dann 1 Jahr lang gemacht? Und
das habe ich 1 Jahr lang gemacht. Dann und hätte es auch sehr gerne mir vorstellen können, das noch viel, viel länger zu machen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Das war einfach eine Tätigkeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann kam die Anfrage, wieder als Trainer in den Vereinsfußball zurückzukehren.
Okay, und da hast du dann zugeschlagen?
Da habe ich mir das erstmal angehört und meine Koffer gepackt und ab nach Leipzig.
Okay, und das hat dich dann auch, also vom System her, von der Förderung und so, hat dich das sehr angesprochen dann?
Ja.
Okay, cool.
Was meinst du jetzt?
Na, das Angebot aus Leipzig.
Ach so.
Naja, weil ich meine, man kann ja sagen, was man will, aber die
wollen immer unsere Schwaber hier haben.
Ja, also steckt ja auch ein bisschen, wie du sagst, Schwabenpower in Leipzig drin. Damals mit Albeck, mit Ralf Rangnick, mit Friedo Schroff, die ja auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, die da ja maßgeblich dafür verantwortlich waren, das Ganze dorthin zu bringen, wo es halt auch heute ist. Und wie du sagst, man kann, ja, jeder darf sein eigenes Bild davon haben. Und ja, für mich war die Vision, die der Verein oder der Club damals mir vorgestellt hat, einfach sehr, sehr ansprechend als Trainer mich dort einbringen zu können. Und auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung auch von mir, das zu machen.
Und halt erste Bundesliga. Also ich meine,
oder ja, damals zweite Liga.
Damals genau. Zweite und
ja,
aber mit
genau. Ja, und ja, also gerne auch, wie gesagt, mehr. Aber das müsst ihr jetzt entscheiden, in welche Richtung so. Ihr eure weiteren Fragen dann auch stellt.
Heike!
Ich bin heiß. Sonst kriege ich mit meinen ganzen Freunden Ärger. Nein, Spaß. Quatsch.
Nein, aber.
Nee, also, was ich jetzt, die logische Schlussfolgerung jetzt aus dem wäre ja, also, es war zuerst mal 2014 Sindelfingen, erste Liga, dann Abstieg, zweite Liga. Dann war es Wolfsburg, auch zweite Liga, schon mit der zweiten Mannschaft, aber die erste ja trotzdem immer vor Augen, wie das da abläuft. Und jetzt in Leipzig auch sehr professionell alles. Aus deiner Sicht, was hat sich denn verändert im Frauenfußball allgemein, in der im Spitzenbereich in Deutschland? Das sind ja ungefähr jetzt ein grober Zeitraum von 10 Jahren gewesen. Ja. Mit kleineren Auszeiten, was hat sich denn da weiterentwickelt aus deiner Sicht?
Also wenn ich mich an die Zeit in Sindelfingen zurückerinnere, das war ja so die Rückrunde damals in der ersten Liga, und die jetzt vergleiche mit der Zeit jetzt, dann ist es ein Quantensprung in allen Bereichen, also wirklich von der öffentlichen Wahrnehmung, von der Medienarbeit, von der Professionalisierung, sowohl der gesamten Liga, aber auch der Vereine, aber auch die Qualität der Trainer, der Spielerinnen und das Ganze drumherum ist einfach nicht zu vergleichen mit dem, wie es damals war. Ja.
Okay. Und hast du einen Einblick auch, wie es in anderen Ländern, oder beschäftigst du dich damit, wie es im europäischen Ausland dazugeht? Kriegst du da was mit? Und wenn ja, was denkst du, wo der DFB oder Deutschland, die Liga allgemein, da so steht?
Ja, es passiert schon sehr viel, vor allem in Europa. Das ist das, was ich am meisten mitbekomme. Darüber hinaus kriegt man zwar auch immer mal wieder ein bisschen was mit, aber damit beschäftige ich mich selber jetzt nicht so viel. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass um Deutschland herum viel passiert in den Ligen. Also sei es jetzt Spanien, Italien, Frankreich, aber auch vor allem England. Die Professionalisierung schreitet voran. Und dementsprechend müssen wir hier in Deutschland schon auch schauen, dass wir da den Anschluss nicht verpassen.
Aber diese Professionalisierung geschieht ja vorrangig mit monetären Hintergründen. Und ist das nur ein Segen? Oder denkst du, das kann vielleicht auch, weiß nicht, ob das dann in diesem, wie man heute halt den Männerfußball, die waren ja auch irgendwann mal an dem Punkt, das ist vielleicht schon 50 Jahre her oder so, aber.
Ja, also ich sag mal so, gut eingesetzt ist es ein Segen, falsch eingesetzt ist es ein Fluch. So ganz einfach gesagt. Okay. Also alles ist, zu viel von allem ist ein Fluch irgendwo. Ja, selbst ja, wenn man mal die Gesundheit nimmt, dann könnte man sagen, ja, zu viel Gesundheit gibt's nicht, aber ich glaube, ab und zu mal so ein bisschen krank zu sein oder mal ein Fieber zu haben, schadet einem auch nicht, weil man dann auch wieder die Gesundheit zu schätzen weiß. Und so meine ich das mit zu viel von allem ist auch ein Fluch. Und dementsprechend, ja, ist das natürlich schon, ja, wie soll ich das sagen? Klar, um Trainer einzustellen, um Spielerinnen zu gewinnen, braucht man natürlich Geld. Das ist auch klar. Aber man braucht neben dem Geld, natürlich muss es auch gut investiert sein, man braucht Know-how. Und die Infrastruktur, die hat nicht immer nur was mit Geld zu tun. Welche Möglichkeiten man, weil die Infrastruktur häufig schon auch da ist. Wie werden diese Infrastrukturen auch genutzt? Welche Möglichkeiten bietet man den Frauenmannschaften tatsächlich, diese mitzunutzen? Ist auch immer total unterschiedlich. Und dementsprechend, ist immer auch die Frage, in welchen Sprüngen geht das Ganze? Welche Dimension nimmt das an? Und weil das jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder auch ein Thema war in den Medien, die Bezahlung sollte gleichgestellt werden und so weiter. Und da finde ich tatsächlich, dass das nicht zu früh passieren sollte, weil es einfach viel wichtiger ist, dass wir erstmal die gleichen Möglichkeiten schaffen, um die Spielerin entwickeln zu können. Und wenn das passieren sollte, dass dort zu früh reinkommt, also das Geld angeglichen wird, sage ich jetzt einfach auch mal, könnte das auch tatsächlich auch ein Nachteil sein, definitiv.
Also mehr so Richtung Equal Play anstatt von Equal Pay quasi.
Ja.
Jetzt nochmal so diesen Vergleich nochmal, weil du gesagt hast, es ist ein Quantensprung zwischen damals Sindelfingen, heute Leipzig, zwischendurch auch Wolfsburg wahrscheinlich. An was genau? Klar, Medienarbeit, aber das zum Beispiel hast du wahrscheinlich ein viel professionelles Trainerteam um dich rum, als das damals war. Was hat man da heutzutage so, wenn man gut ausgestattet ist in der Bundesliga?
Wenn ich an die Zeit damals zurückdenke, in Sindelfingen war ich als Cheftrainer der Einzige, der fest angestellt war und alle anderen drumherum waren nebenberuflich. Ich hatte zwei Co-Trainer, ein Torwarttrainer, Betreuer, Betreuerin. Und Physio-Kooperation mit einer Praxis, wo dann immer wieder ein Physio war, aber alles sehr auf Ehrenamtsbasis ausgestellt. Und jetzt mittlerweile, mein Trainerteam aktuell besteht aus zwei hauptamtlichen Co-Trainern. Einmal Co-Trainerin Anja Mittag und Co-Trainer Marius Nowolski, dann einen hauptamtlichen Torwart-Torspielertrainer, zwei hauptamtliche Physiotherapeutinnen, einen Athletiktrainer, Spielanalysten, Teammanager, Sportpsychologin, also
alles Hauptamt.
Nicht alles hauptamtlich, aber 80% von denen, die ich aufgezählt habe, sind hauptamtlich.
Okay, das kann man natürlich dann nicht vergleichen.
Ja, also wenn wir jetzt zu einem Spiel wenn wir zu einem Auswärtsspiel fahren, dann haben wir da mittlerweile
einen Betreuer dabei.
Haben wir auch ein Staff von 10 Personen, ja.
Mhm. Okay. Das ist eine Nummer, ja.
Ja, wobei nicht immer mehr besser sein muss, ne? Also darum geht es auch gar nicht.
Aber glaubst du, wenn du jetzt so in der Liga unterwegs bist, so im Auswärtsspiel, Heimspiele etc., siehst du ja bei anderen, die da anreisen oder wo ihr hinreist, ist das bei allen schon so tendenziell oder seid ihr da besonders gut ausgestattet? Sagen wir
also
mal?
Ich denke, dass wir schon besonders gut ausgestattet sind, aber die Tendenz in die Richtung geht.
Mhm. Ja. Okay, auch bei kleineren Vereinen schon so.
Ja, also wie viele kleinere Vereine gibt es denn noch in der Bundesliga?
Ja, ich denke jetzt mal so an Essen oder so.
Ja, gut, bei Essen ist es vielleicht ein bisschen anders noch, und aber ansonsten geht das in die Richtung. Mhm. Ja.
Okay. Du, ne?
Ich, ne?
Du.
ich möchte vorgreifen, aber verfolgst du das Thema Frauenfußball beim VfB?
Ja, also alleine schon in meiner Zeit damals beim VfB Sindelfingen gab es ja immer wieder Gespräche und auch die Ambition, das zu verschmelzen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass das geklappt hat, dass man dann auch jemanden hatte, der sich dem Ganzen so angenommen hat und auch. Ja, ich weiß auch, dass Heike auch sehr viel Herzblut da reingesteckt hat. Und
immer noch steckt.
Und deswegen, ja, man kriegt das natürlich mit, weil ich auch noch ehemalige Spielerin von damals jetzt in der Mannschaft spielen. Und da kriegt man natürlich schon ein bisschen was mit.
Okay, und wie siehst du das? Also natürlich grundsätzlich sehr, sehr positiv.
Ja, ich find's sehr positiv, dass sich der Verein dazu bekannt hat, das Ganze auch so anzugehen. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, was die genaueren Pläne sind oder wohin man kommen möchte. So wie ich das mitbekommen habe, hat man schon auch das Ziel, wenn man das macht. So sind wir ja Schwaben ja eigentlich auch, dass wenn wir was machen, dann machen wir es richtig oder lassen es halt bleiben. Und wenn da dann die Idee so auch umgesetzt wird, dann soll da ja schon auch irgendwann mal Bundesliga draufstehen. In welchem Zeitrahmen auch immer das dann gelingen mag. Deswegen finde ich super und bedeutet aber natürlich auch dementsprechend, das auch mit einer notwendigen Ernsthaftigkeit angehen zu müssen.
Ja. Ja.
Werden wir ja mal erfahren, vielleicht, wenn uns eure Gäste Herr Vogt und Herr Wehrle heißen sollten.
Ja. Schauen wir mal.
Oder die mal nachfragen.
Ja, die werden wir festnageln.
Ja.
Ja, also Heike, ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch. Ja,
das Einzige, was ich noch... Das obere hast du ja noch vergessen. Da.
Eine Frage hätte ich noch. Was verbindet dich mit Jürgen Klopp?
Also zum einen haben wir den beim Heimatverein TuS Erginsing gespielt.
Ja.
Da hat Jürgen Klopp auch gespielt. Dann... Ja, so als Trainer, denke ich, sind wir ähnliche Typen. Er ist auch einer, der eine Mannschaft emotional begeistern kann und auch die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Er ist ja auch geprägt durch die Württemberger Fußballschule, um das mal so zu nennen, durch das ballorientierte Spiel mit Pressing, Gegenpressing. Das ist auch etwas, für was ich stehe. Und was uns natürlich dann auch noch verbindet, ist die Biografie von Jürgen Klopp. Ja. Darauf spielst du wahrscheinlich hinaus.
Wir sind ein bisschen vorbereitet.
Ja, genau. Das war ein Projekt damals im Rahmen des Studiums.
Ja.
In dem sportjournalistischen Teil ging es darum, dass wir journalistische Darstellungsformen schreiben mussten und ich hatte mich für ein Porträt über ihn entschieden.
Ja.
Und das hat meinem Dozenten damals so gut gefallen und der kannte einen, der zu der Zeit eine Biografie von Jürgen am Schreiben war und hat ihm dann meinen Text zugeschickt und gefragt, ob das was für ihn ist, ob er das gebrauchen kann. Ja. Und ihm hat das dann auch gefallen und so kam dann mir die Ehre zuteil, dass ich ein kleines Kapitel in dieser Biografie beisteuern konnte.
Das ist ja cool. Hast du Jürgen Klopp mal kennengelernt?
Ja, aber schon jetzt eine Weile her. Wir haben uns mal im Rahmen des Pfingstturniers in Erginsing kennengelernt.
Okay,
ja.
Okay.
Und ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal dazu kommt, dass ich auch mal bei ihm hospitieren kann. Das wäre natürlich eine tolle Sache.
Okay, also Jürgen, wenn du zuhörst.
Wenn er jetzt hört, ja,
jede Woche.
Bitte bei Schabern anrufen.
Auf jeden Fall.
Telefonnummer gibt's bei uns.
Genau, kriegst du über uns.
Ja, genau. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, ist jetzt auch schon eine Weile her und das sind so die Kleinigkeiten, die uns miteinander verbinden.
Okay. Was macht Schabern Usun sonst denn mal nicht beim Fußball ist?
Ja, da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit.
Also außer bei uns oder auf der
genau, Podcast. Ja, ich bin tatsächlich, was soll ich sagen? Ich versuche einen Ausgleich zu finden. Das ist, ab und zu ist es mal Sport, mal mehr, mal weniger. Ich lese gerne, ich lese gerne Bücher zu Hause, bin für mich. Ich verbringe gerne Zeit auch jetzt mit meiner Frau, die natürlich auch Anspruch auf mich hat in einer Rolle. Ich bin als Mensch nicht nur in der Rolle Fußballtrainer, sondern mittlerweile auch Ehemann. Und dementsprechend muss man dem natürlich auch gerecht werden mit ein bisschen Zeit. Und deswegen reisen wir dann zum Beispiel auch gerne oder kochen gemeinsam.
Wo geht die nächste Reise hin?
Die nächste Reise, die geht wahrscheinlich nach Tunesien.
Ah, okay. Ja. Und dann einfach chillen und
die Stadt mal angucken. Also meine Frau ist halb Tuneserin.
Okay.
Und dementsprechend haben wir jetzt einfach mal gesagt, dass sie war noch nie in Istanbul und ich würde ja gerne mit ihr mal nach Istanbul fliegen, um ihr dort mal ein bisschen was von der Stadt zu zeigen, cool. obwohl das jetzt nicht meine Heimatstadt ist, aber ich war da schon ein paar Mal und sie im Gegenzug mir dann von Tunesien ein bisschen was zeigt.
Okay. Was für ein Buch hast du als letztes gelesen? Wenn du liest.
Wie einfach kann es sein? Ja.
Rosamunde Pilcher.
Ja. Nein, also tatsächlich, das Wie einfach kann es sein, lese ich einmal im Jahr tatsächlich, immer auch um die Zeit.
Echt?
Weil ich finde es immer sehr spannend. Das ist wie wenn man einen Film öfter anguckt. Es fällt einem immer irgendetwas auf, was einem davor nie aufgefallen ist. Und man lernt dann auch die Punkte miteinander besser zu verknüpfen.
Okay.
Und das letzte Buch, was ich aber gelesen habe, ist, der Titel war Why Numbers in Football Always Lie, heißt das. Und da ging es so ein bisschen um Fußball und wie Zahlen und Statistiken Fußball oft auch irreführend sein können.
Expected Goals.
Zum Beispiel, genau.
Das ist ja was ganz Neues. So ein moderner Gruscht.
Ey, immer diese Laptop-Trainer.
Oh, ja. Gott, was bringt mir Expected Goals, wenn sie nicht schießen?
Ja, wenn du bringst nichts, aber es. Ja.
Apropos, ganz kurz, apropos Laptop-Trainer, also ich habe gelesen, dass du mit Domenico Tedesco mal zusammengearbeitet hast.
Ja, zusammengearbeitet damals beim VfB. Da war der U13-Trainer.
Ja.
Und ich war Techniktrainer in der U10 bis U13, parallel zu meiner Co-Trainertätigkeit in der U11. Und da habe ich quasi dann, ja, einmal die Woche hatten die Jungs damals statt Mannschaftstraining Techniktraining.
Okay.
Genau. Und okay. Mit dem Andi Hinkel war damals auch dann sein Co-Trainer.
Okay. Ja. Und wie ist der so? sehr genau, oder? Sehr.
Ja, also wir haben auch einen Trainerschein zusammen gemacht, tatsächlich, oder zwei, also die C- und die B-Lizenz zusammen gemacht. Und ja, ist jetzt sehr schwierig, da jetzt zurückzuschauen. Und er war auf jeden Fall ein cooler Typ. Ja. Wir hatten Spaß zusammen und haben uns gerne über Fußball unterhalten. Und ja, wie genau das dann damals war, ist schwer zu sagen, ist okay. Ja schon zu lange her. Auf jeden Fall, haben wir uns ja dann auch in meiner Anfangszeit in Leipzig, sind wir uns ja da nochmal über den Weg gelaufen. Ja. Da war ja dann auch bei den Männern Trainer und ist jetzt in Belgien. Also er hat seinen Weg gemacht und dafür wünsche ich ihm natürlich auch weiterhin alles Gute.
Ja.
Falls er auch mal zuhört.
Ja, natürlich hört er zu.
Ja, klar.
Mit dem Jürgen Klopp zusammen.
Spreaden hier.
Die sitzen
unsere
zusammen
Zahlen werden nach oben schnellen.
Ja.
So ist es.
Ja.
Was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen?
Boah, ich würde die Frage mal weitergeben an Heike.
Der war gut.
Ja, guter Schatz.
Guter Move.
Ja.
Guter Move.
Ich glaube, es ist immer besser, wenn andere einen beschreiben können. Und ich denke, dass Heike mich jetzt über die 10 Jahre mal ja ein bisschen
mehr Jubiläum sozusagen
näher als Vereinsfunktionärin oder auch diejenige, die mich auch mit eingestellt hat, aber auch da mal ein bisschen mehr Distanz, das glaube ich auch ganz gut beantworten können.
Darauf bin ich jetzt also überhaupt gar nicht vorbereitet, aber ich versuche es mal. Also als Stärke würde ich auf jeden Fall mal deine Zielstrebigkeit benennen wollen. Also wie viele muss ich sagen? Also mir fallen einige ein, muss ich zugeben.
Ja, hau raus. Wir sollen das ruhig hören. Das ist doch.
Hau raus. Ich kann zwischendurch mal Schabern nochmal fragen. Möchtest du nochmal was zu trinken, weil dein Trinken ist leer?
Nee, gerade nicht, danke.
Gerade nicht, okay.
Danke.
Okay.
Hast du mir noch nie gefragt, aber egal. Ich kriege auch nur
noch
Wasser hier.
Ja noch.
Okay, also zurück jetzt zur Ernsthaftigkeit. Ja, ich glaube, bei ihm kann man sagen, dass man auf eine hundertprozentige Loyalität zugreifen kann. Also,
wir haben keinen Alkohol getrunken, nein, ja, nur.
Ich auch nicht. Also so eine Zuverlässigkeit, also Loyalität und Zuverlässigkeit, also das mache ich jetzt mal, Zuverlässigkeit mache ich jetzt mal daran fest, dass wenn wir eine Verabredung haben um 17 Uhr und uns reicht nicht ganz, dann kommt um 16.50 Uhr eine Nachricht, bei mir wird 17.05 Uhr oder sowas. Also das finde ich krass und ja, dich auf so verschiedene, also er kann sich ganz, ganz super, finde ich, auf Situationen einlassen. Wie sagt man, also, versteht ihr, was ich meine? Also,
ja.
Auf
ja.
Gegebenheiten halt.
Ja. Ja.
Und damit dann
sehr
eben,
anpassungsfähig.
Ja, anpassungsfähig im Sinne von, er nimmt es so hin, sieht vielleicht dann auch die ein oder andere Schwachstellen und arbeitet dann daran, dass es vielleicht dann sich ändert, aber es ist nicht jetzt ein Lamentierer und sagt, oh, ist jetzt alles scheiße hier oder so, sondern sagt, okay, das und das muss man verändern, wenn man da und dahin will. Also das kommt dann wieder auf Zielstrebigkeit raus am Ende. Schwächen. Oh.
Ja, raus
da traue ich mich nicht.
Der hat mal Karate gemacht, ich wollte es nur sagen.
Ja. Schwächen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Öffentlichkeit so sagen. Nee, das sage ich jetzt auch nicht. Manchmal schießt du ein bisschen übers Ziel hinaus, wenn ein Rage ist, so ein bisschen.
Ah, nächste Frage. Was bringt dich so richtig in Rage?
Heike, nein, Quatsch.
Ja, ich auch.
Manchmal. Also mittlerweile weniger. Man wird ja auch mit dem Alter ein bisschen reifer, ein bisschen ruhiger, wenn man auch das Ganze drumherum um einen herum besser versteht, dann wird man auch ein bisschen ruhiger, kann sich erklären, warum die Dinge so laufen, wie sie sind und dann gibt's eigentlich auch keinen Grund, dann in Rage zu geraten. Aber was mich wirklich dann, wenn es dann mal soweit ist, ich finde tatsächlich Unehrlichkeit ist so eine Sache, weil ich finde, es gibt immer die Möglichkeit, ehrlich zu bleiben, egal wie weh das auch tut oder wie direkt das auch ist. Aber mit der Ehrlichkeit ist halt auch immer so, jeder wünscht sich Ehrlichkeit, aber die wenigsten kommen auch mit Ehrlichkeit klar.
Ja,
und Ungerechtigkeit finde ich auch, ja, da habe ich irgendwie so, so ein Drang in mir drin, da mich, und das bringt mich dann häufig auch in so nicht gute Situationen rein, wenn ich irgendwie, ja, für die Gerechtigkeit mich einstehen möchte, ja.
Okay. Okay.
Das sind so zwei Dinge, die mich wirklich, ja, auf die Palme bringen können.
Okay. Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Also was, wenn man in Zukunft guckt und du könntest dir eine rosa, eine Welt basteln, wie wird die aussehen? Und wie würdest du, was würdest du da
also
darstellen in der rosanen Welt?
Wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, wo ich in 10 Jahren sein wollen würde, dann hätte ich gesagt, ich wäre gerne Bundesliga-Trainer. An dem Punkt bin ich jetzt bei einem sehr ambitionierten Verein. Und das ist auch nicht immer alles immer so planbar. Und deshalb ist es sehr schwer dann auch zu sagen, wo man gerne sein möchte. Ich würde sehr gerne, wenn ich in die Zukunft schaue, weiter dem Fußball verbunden bleiben, einfach meiner Leidenschaft nachgehen zu dürfen als Beruf, weil ich das als Privileg empfinde. Das ist nicht selbstverständlich, dass man jeden Tag aufsteht und sich einfach denkt, boah, geil, nächster Tag und ich freue mich einfach auf die Arbeit. Und da gibt's keinen Montag, ist nicht so ein guter Tag und wann ist endlich Wochenende, sondern da freut man sich einfach auf jeden Tag und deshalb würde ich mir das wünschen, das so lange wie möglich so machen zu können. Und ich habe für mich natürlich auch Ziele, auch als Trainer. Ich möchte Titel gewinnen. Ich möchte, wenn es geht, auch international spielen und einfach auch vorankommen im Leben, mich weiterentwickeln und Erfahrungen sammeln, von denen ich dann ja später dann auch hoffentlich meinen Enkelkindern erzählen kann.
Und die dann vielleicht auch mal weitergeben kannst.
Ja, hoffentlich, ja.
Cool. Heike.
Ja.
Gibt's noch was?
Gibt's noch was? Ja, ich habe da noch ein paar Sachen, aber das gehört zu einer anderen Rubrik.
Ja, als nächste Rubrik kommt unser Schwarz-Weiß bzw. Weiß-Rot-Thema. Wir haben da so ein paar Fragen aufgestellt und das ist der Heike-Ding.
Ja.
So Blick auf die Uhr, so zeitlich, wie viele Rubriken kommen denn noch, dass ich das mal so...
Das ist jetzt sozusagen die vorletzte, die andere ist eine sehr kurze.
Ja, okay.
Also alles hast du gleich überstanden.
Nee, mir macht Spaß, nicht wegen dem, sondern...
Okay. Ja. Also du kennst das Spielchen? Also ich sag zwei Sachen und du musst dich spontan entscheiden für eine.
Okay.
Die eine, das Antwort haben wir jetzt vielleicht schon vorausgenommen, just in time oder eher unpünktlich?
Ja, just in time, ja.
Das setze ich mal zurück. Türkisch oder deutscher Kaffee?
Türkisch.
Stuttgart oder Wolfsburg? Also im Sinne von der Stadt jetzt. Sagen wir von der Verein.
Stuttgart, klar.
Hemd oder T-Shirt?
T-Shirt.
Reisen oder zu Hause sein?
Reisen.
Gedanken lesen oder einen Röntgenblick haben?
Gedanken lesen kann ich schon, Röntgenblick haben.
Ein 5-0-Sieg oder ein Siegtreffer in letzter Minute?
Beides cool, aber 5-0.
Bauchentscheidung oder eine Nacht drüber schlafen?
Eine Nacht drüber schlafen.
Okay, that's it.
Ja, und wir haben hier auch noch eine Playlist, die wir immer wieder füttern mit den Musikwünschen beziehungsweise mit den besten Musik. Acts unserer Gäste. Was muss da von dir drauf? Also was ist das Lied, wo du sagst?
Also tatsächlich, als ich vorhin im Auto hierher gefahren bin, ich habe mir die Champions League Melodie angehört in der Dauerschleife.
Okay.
Die finde die höre ich einfach gern. Die muss auf jeden Fall drauf.
Oh, cool. Bist der Erste. Also von daher, Pascal, die kommt drauf.
Die kommt drauf, ja.
Ja, Schaban, es war, Heike hat schon groß angekündigt, dich als Gast. Es war wirklich super. Also wir haben unheimlich viel erfahren. Wir haben über Dinge von dir gehört, die wahrscheinlich mehrere Leben füllen könnten. Ja. Und war super spannend. Ganz toll, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten es ja letzte oder vor kurzem mal schon auch mit einer Spielerin, mit der wir auch nächtelang wahrscheinlich diskutieren könnten. oder sprechen könnten über Gott und die Welt. Also das ist bei dir ja ganz genauso. Ja, ich hoffe, dir hat es genauso Spaß gemacht.
Ja, sehr. Also wirklich, ja, ich war sehr gut vorbereitet. Und ja, Fragen waren cool. Und einfach auch, dass es auch ein bisschen über Fußball hinausging.
Ja.
Finde ich auch immer, glaube ich, ganz interessant, auch mal so den Blick hinter den Trainer mal werfen zu können, genau, wie ich es vorhin gesagt habe.
Trainer sein, Mensch schreiben.
Ja, Trainer sein ist einfach eine Rolle. Und das vergessen Menschen häufig auch in schwierigen Zeiten, wenn dann Trainer an den Pranger gestellt werden, dann ja, vergisst man einfach den Mensch dahinter. Und ich hoffe, dass ich da jetzt ein bisschen dazu beitragen konnte, auch mal so den Blick hinter den Trainer zu geben. Deswegen hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das ist genau Sinn und Hintergrund und Ziel unseres Podcasts. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank. Ja, sind wir schon am Ende der Folge.
Sind wir.
Genau. Und da kommt dann auch der Pascal ins Spiel. Pascal, was hast du noch für unsere Hörer?
Ja, danke, Danny. Vielen, vielen Dank an Vatsila, an Claudi, an Lennart und an Stefans fürs finanzielle Unterstützen auf Patreon. Das hilft uns sehr. Vielen, vielen Dank. Und da gibt es natürlich auch ein Mannschaftstrikot zu gewinnen. Also wer da teilnehmen möchte, wer so ein signiertes Mannschaftstrikot vom VfB Stuttgart, wer das gewinnen möchte, muss natürlich uns finanziell unterstützen auf Patreon. Und wir haben natürlich auch einen Merch-Shop. Ja. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da haben wir Hoodies, College-Jacken, Tassen.
Die Heike ist natürlich wieder hundertprozentig gut angezogen, weil sie wieder ihren sensationellen blauen Hoodie mit unserem Logo drauf hat. Könnt ihr alle aber auch selber kaufen und das Geld geht dann in unsere Ausrüstung und in das, was wir halt so an Ausgaben haben. Genau. Pascal.
Danny.
Wir haben, also,
wir sind noch ein bisschen im Weihnachtsmodus.
Wir müssen noch ein bisschen reinkommen. Nein, aber wir werden demnächst auch wieder ein bisschen mehr Merch haben, gell?
Zum Zeitpunkt der Folge ist vielleicht so, schon draußen.
Wir teasern das ein bisschen an, einen kleinen Cliffhanger. Gibt's, also wir verbreitern unsere Angebotspalette. Genau.
So do we. Okay.
So do we. Heike.
Ja, dann ist auch an mir nochmal, mich bei dir zu bedanken, dass du extra aus dieser Stadt im Osten den Weg zu uns gefunden hast. Wir haben uns riesig gefreut, dass es jetzt in deiner Winterpause geklappt hat. Auch nicht selbstverständlich. Ich nehme das auch nicht als selbstverständlich und finde es super, dass es jetzt hingehauen hat. Und ja, dann sagen wir für heute Ade, tschüss, ciao und verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Brustring-Frauen wieder mit der Einlaufmusik, die ihr bei den Heimspielen der VfB-Frauen zu hören bekommt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.